Das Thema ist ein bisschen anders heute Morgen. Das Thema ist nämlich mit neuen Augen lernen schauen. Um das geht es. Über das möchte ich heute predigen. Ich fand, hey, wenn ihr schon so ehrlich seid und zugebt, dass ihr keine Ahnung habt, was euch, auf euch heute Morgen zukommt, bin ich auch so ehrlich und sage, ja, wir haben es noch ein bisschen geändert. Das spielt nicht so eine Rolle. Okay. Wo wir noch im alten Gebäude waren als Kirche, in der Bahnhofstrasse 73, wisst ihr, vielleicht haben wir ja im dritten Stock oben so einen sagenumwobenen Estrich gehabt. Und der Estrich war so ziemlich gut zugemüllt mit allem möglichen Plunder. Und ich habe dann noch nicht für den Kreuzpunkt gearbeitet, sondern der Philipp Hoeness, mein Vorgänger, hat dann Kinder- und Jugendarbeit gemacht. Und meine Mutter hat damals den Job gehabt, für am Sonntag das Material zusammenzusuchen, das sie brauchen für den Zeppelin. Und so hat der Phil nachher meiner Mom den Auftrag gegeben und gesagt, hey, irgendwo im dritten Stock, oben in dem Estrich, hat es ein gelbes Tuch. Und du musst das gelbe Tuch holen und suchen, weil wir brauchen das für am Sonntag. Und meine Mutter ist gegangen und hat gesucht und gesucht und gesucht und den ganzen Estrich abeinander und weit und breit nirgends ein geiles Tuch gefunden. Und sie kommt zum Phil und sagt, hey Phil, ich habe überall geschaut, den ganzen Estrich durchsucht, es hat nirgends ein gelbes Tuch. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist ein grünes Tuch, das dort oben liegt. Wer von euch weiss, was das Problem ist? Der Phil ist farbenblind. Und gelb und grün hat für ihn eigentlich genau gleich ausgesehen. Darum war er fester Überzeugung, dass im Estrich ein gelbes Tuch ist. Wo in Tat und Wahrheit das Tuch eigentlich grün ist. Er hatte auch ein Lieblingshemd gehabt, Amix. Der Phil. Und er hat gefunden, es hätte die schönste Farbe, bis ihm Lani eines Tages mal gesagt hat, das ist im Fall nicht grau, dein Hemd, das ist mehr so pink. Und seitdem ist es nicht mehr so sein Lieblingshemd. Habt ihr gewusst, dass bis zu 10% von allen Männern können mit Farbenblindheit betroffen sein? Von Farbenblindheit betroffen sein. Das ist ein Gendefekt, der vor allem Männer betrifft. Es ist nur 0,2% von allen Frauen, die das überhaupt können haben. Da sehen wir es wieder mal. Frauen haben einfach die besseren Gene, gell? Und das führt dazu, dass man im Farbspektrum gewisse Farben einfach nicht kann voneinander unterscheiden und das sieht dann wie gleich aus. Also farbenblinde Menschen, die laufen durch die Welt, ohne jemals das gesamte Farbenspektrum können gesehen zu haben. Es gibt eine Brille, ein Chroma heisst die Brille, die das kann korrigieren für farbenblinde Menschen. Ich habe ein Film mitgebracht von einer Person, wo seit 66 Jahren farbenblind ist und jetzt zum allerersten Mal in seinem Leben legt er so eine Brille an, die ihm das korrigiert und er sieht zum ersten Mal in seinem Leben die ganze Farbpalette, die es überhaupt gibt in dieser Welt. Von daher kommt das, schauen wir jetzt doch gerade schnell miteinander, das Film, wie der Mensch reagiert, wo er zum ersten Mal quasi so die Augen geöffnet bekommt. Er hat zum ersten Mal erkannt, dass die Ballons, die da vor ihm gelegen sind, dass die nicht einfach alle gleich aussehen. Er hat das alles als eine Farbe wahrgenommen. Und jetzt hat er zum ersten Mal so eine Brille bekommen, wo ihn das korrigiert hat. Und er sieht mal, was es da alles gibt. Hey, in der Vorbereitung hatte ich noch eine Idee gehabt. Nämlich der Philipp Hoeness. Er kommt ja am 19. August zu uns. Und ich habe mal geschaut, was so Brillen kosten. Die kosten etwa 500 Franken, wenn man die machen lässt und wenn man die kommen lässt von Amerika. Die werden in Amerika hergestellt, wenn man die kommen lässt in die Schweiz. Und wenn er am 19. August da ist, hey, wenn es ein paar Leute von euch gibt, die sagen, ja, ich tue gerne etwas zusammenlegen, dass wir ihm so eine Brille schenken können, wenn er nachher bei uns kommt und predigen, dann würde ich das organisieren. Also wenn ihr möchtet, gerne mit das tragen, wenn ihr auch noch gerne etwas möchtet tragen, dann kommt nachher einfach schnell nach dem Gottesdienst zu mir, dann tun wir zusammenlegen und hey, dann können wir ihm viel so eine Brille schenken und dann, wer weiß, vielleicht haben wir ja ein ähnliches Erlebnis mit ihm, wenn er nachher mal sieht, dass gelb und grün nicht das Gleiche ist. Genau. Okay. Schlägt mal mit mir zusammen die Bibel auf. Im Josh, Kapitel 6, Vers 2. Und ich werde das jetzt konsequent Josh nennen, weil in meinem Kopf geht es irgendwie nicht mehr, dass der Josua heißen sollte. Das ist einfach irgendwie der Josh. Also wir nennen den jetzt einfach Josh ein bisschen. Also Josh, Kapitel 6, Vers 2. Das ist, wo Gott mit dem Josh redet vor Jericho. Und er sagt Folgendes zu ihm. Der Herr sprach zu Josh, siehe, Ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Siehe, Gott sagt zum Josh, siehe, schau mit deinen Augen. Jericho plus der König und alle Soldaten in dieser Stadt sind in deiner Hand. Und als ich das gelesen habe, in meiner stillen Zeit, hat mich das fasziniert und nicht mehr losgelassen. Das Wort siehe. Weil, musst du dir mal vorstellen, du wärst der Josh in dieser Situation. Du bist jetzt gerade so eben über den Jordan gegangen, kommst ins feindliche Land hinein und du siehst Jericho. Und Gott kommt zu dir und sagt, schau mal. Und das Wort, ich habe es nachgeschaut, musste wissen, was das könnte bedeuten. Ist das irgendwie ein Übersetzungsproblem oder so? Das Wort bedeutet, schau mit deinen Augen. Und der Josh schaut. Und was er sieht, ist das Gegenteil von dem, was Gott sagt, das soll sein. Weil was er nämlich sieht, ist eine befestigte Stadt mit hohen Mauern und starken Kriegern drinnen. Und wenn er sich umdreht und hinterher schaut, dann sieht er kein Belagerungsinstrument. Und Gott sagt ihm, Josh, schau, die Stadt, die ist in deinen Händen. Und was er sieht, ist das komplette Gegenteil. Er sieht eigentlich eine uneinnehmbare Stadt mit hohen Stadtmauern, wo er keine Chance, keine Möglichkeit hat, um jemals darüber hinwegzukommen. Und dort ist für mich etwas klar geworden, etwas aufgegangen. Nämlich, dass der Josh in dem Moment war wie der Mann, der so eine Brille angelegt bekommen hat. Und zum ersten Mal etwas gesehen hat, was er vorher nicht sehen konnte. Ist euch bewusst, dass das, was du mit deinen natürlichen Augen siehst, und das ist wichtig, das wird uns durch die ganze Predigt begleiten, der Unterschied, von was wir mit unseren natürlichen Augen schauen, was wir dann sehen, eine Stadt mit hohen Mauern, die uneinnehmbar ist, weil das ist das, was er mit seinen Augen gesehen hat, kommt Gott zu ihm und sagt, und jetzt schau mal. Und es war wie der Mann, der so eine Brille aufgelegt bekommen hat und jetzt eine geistliche Sicht bekommen hat. Er hat seine natürlichen Augen austauscht bekommen durch geistliche Augen und hat Sachen gesehen, realisiert, die er vorher nicht realisiert hat. Und das ist ein Thema, das zieht sich durch die Bibel durch. Es gibt immer wieder Situationen, die mit natürlichem Auge betrachtet, auf eine Art und Weise aussehen, aber in Tatsache ganz eine andere Situation ist. Zum Beispiel im 2. Könige 6 gibt es so eine Geschichte, eine sehr lustige Geschichte. Nämlich die Syrer sind wieder mal eingefallen in Jerusalem, in Israel sind sie wieder eingefallen und bedrohen das Volk Israel. Und der König ist verzweifelt, weiß nicht, was machen, weil die Syrer haben eine Übermacht und seine Streitmacht kann dieser gegnerischen, feindlichen Streitmacht nicht entgegenstehen. Und darum lässt der König den Elisa, den Prophet, fragen, hey, was soll ich machen? Ich bin am Ende von meiner Weisheit. Das ist eine feindliche Streitmacht. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Und Elisa sagt ihm immer wieder, wo dann die Feinde genau sind. Und der König von Israel, der Joram, kann nachher sehr geschickt immer der feindlichen Streitmacht ausweichen. Und das kommt so weit, dass der syrische König dann irgendwann mal findet, was ist los eigentlich? Das ist irgendetwas komisch. Irgendeiner von euch, und fängt da auf seine Berater zu zeigen, irgendeiner von euch verratet das. Wer ist es, der es am Feind geht, sagen, was wir vorhaben, was wir machen? Und seine Berater sagen ihm, hey, weißt du was, es ist im Fall niemand von uns, der das verratet. Es gibt einen Prophet, die haben einen Prophet, das ist der Elisa. Und der weiss sogar, was du in deinem Schlafraum flüsterst. Gehört der und sagt es nachher den Israeliten. Und darum verwünschen wir die nie. Und dann finde ich, okay, weißt du was, wir haben jetzt gerade rausgehört und gehört, der Elisa ist in Dothan, heisst die Stadt. Dothan. Und er versetzt seine gesamte Streitmacht, die ganze syrische Armee, geht auf Dothan her, wo der Elisa ist, weil der irgendwie immer weiss, was der Feind vorhat. Und er checkt, hey, wenn ich den kann besiegen, dann fällt ganz Israel. Und dort fängt jetzt die Geschichte an, im 2. Könige 6, 14 bis 17, tue ich vorlesen. Das ist die Vorgeschichte. Und dort steigen wir jetzt ein. Sogleich schickte er ein grosses Heer mit vielen Pferden und Streitwagen dorthin. Das ist der syrische König. Es war schon dunkel, als die Truppen Dothan erreichten, der Ort, wo der Elisa ist. Und noch in derselben Nacht umzingelten sie die Stadt. Als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Herr mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Ach Herr, was sollen wir jetzt bloß tun? Rief er. Also da ist einer jetzt voll im Panikmodus verfallen, oder? Er schaut, er kommt am Morgen zum Haus raus und sieht die feindliche Streitmacht. Und er geht über. Er sieht mit seinen natürlichen Augen eine unüberwindbare Streitmacht. Und er geht dann sofort zu Elisa und sagt, Elisa, was machen wir? Wir sind ausgeliefert. Der Feind ist vor uns nicht durch, wir haben es nicht gemerkt, wie er gekommen ist. Und jetzt, schau, die unausweichliche Situation. Unüberwindbare Feinde stehen vor unserer Haustür. Was können wir nur machen? Und Elisa sagt Folgendes. Doch Elisa beruhigte ihn. Du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer. Dann betete er, bitte Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. In dem Moment hat der Diener von Elisa realisiert, dass was er mit den natürlichen Augen sieht, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Und er hat seine geistlichen Augen geöffnet bekommen. Und er durfte die Situation neu erkennen und sehen, in der geistlichen Realität sieht es völlig anders aus. Der unüberwindbare Feind, der ist ja eigentlich quasi schon besiegt, wenn er mit seinen geistlichen Augen hat schauen durfte. Und wisst ihr was? Wir müssen lernen, mit geistlichen Augen zu schauen. Wir müssen lernen, mit geistlichen Augen zu schauen. Wir sind quasi alle ein bisschen farbenblind und sehen nicht alles, was man sehen kann und was es zu sehen gibt. Weil wir schauen ganz häufig einfach nur mit unseren natürlichen Augen, nehmen Situationen so wahr, wie wir sie halt gerade wahrnehmen können und vergessen ganz häufig, dass es noch eine geistliche Sicht der Dinge gibt. Und wir müssen lernen, diese Sicht zu brauchen. Was müssen wir dann geistlich anfangen lernen zu sehen? Wie geht das genau? Wie funktioniert das? Was meine ich mit dem? Gute Frage. Als erstes, glaube ich, müssen wir lernen, andere Menschen nicht nur mit unseren natürlichen Augen zu sehen, sondern mit geistlichen Augen lernen zu betrachten. Samuel hat einen wichtigen Job bekommen. Er hat nämlich müssen den nächsten König von Israel finden und salben. Und es gibt dann die Situation, wo Gott ihm sagt, hey, geh ins Haus vom Isai. Der Isai, der hat Söhne und einer von diesen Söhnen wird der nächste König werden von Israel. Samuel macht sich auf den Weg, geht zu Isai und sieht dann die 6 Söhne plus noch den Bub David, der der Hirte ist. Oder? Und er kommt dann dorthin und er ist sich sicher, der Samuel ist sich sicher, der Älteste, der wird ja ganz sicher der neue König werden. Und dann sagt Gott Folgendes zum Samuel. Doch der Herr sagte zu ihm, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist es wichtig, was sie mit Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Gott macht am Samuel klar, was du mit deinen natürlichen Augen jetzt gerade siehst und eine Konklusion wegen dem daraus herausgeschlossen hast, die war falsch, weil du hast die geistlichen Augen vergessen, du hast nicht geschaut, was ich sehe. Du hast Menschen nicht so sehe, wie ich die Menschen sehe. Und Gott hat im kleinen Bub David den nächsten König gesehen, weil er hat in mein Herz hineingesehen und hat gewusst, was da für Qualitäten und Gaben und Talente in diesem Bub drin sind. Er hat den nächsten König von Israel gesehen und hat Samuel in dieser Situation die Augen geöffnet. Du musst lernen, andere Menschen mit geistlichen Augen zu betrachten. Deine Nachbarn, die dir vielleicht manchmal ein bisschen auf den Sack gehen. Lern diese Menschen mit geistlichen Augen zu betrachten. Dein Mitarbeiter, der nicht so ist, wie du eigentlich gerne hättest, dass er wäre. Lern, die Menschen mit geistlichen Augen zu betrachten. Ich möchte euch eine Story erzählen, wo das mir mal passiert ist, wo mich jemand angefangen hat, mit geistlichen Augen zu betrachten und nicht nur mit natürlichen Augen gesehen hat. Das war nämlich als Kind, ich bin ja gross geworden in dieser Kirche, bin durch alle Sonntagsschulgefäße durchgegangen und ich habe mir sagen lassen, ich sei nicht immer der angenehmste gewesen in der Sonntagsschule. Sondern die jetzt lachen, sind sicher ehemalige Sonntagsschullehrer von mir. Genau. Sondern ich sage jetzt eher einer mit, wie sagen wir so schön in der Psychologie, mit sehr viel krimineller Energie. Und ich habe immer gute Ideen gehabt, was man noch alles Dummes machen könnte. Und ja, die Sonntagsschullehrer haben häufig mal so ein bisschen, wenn ich nachher reingekommen bin, so von, oh nein, jetzt ist der auch da, juhe, oder? Jetzt wird es so einer von diesen Sündigen, oder? Und ganz viel hätte mich in diesen Situationen einfach nur mit natürlichen Augen sehen können. Als der, der immer stört und der mühsam ist. Und was noch fast schlimmer ist, war mit dem Boris Wittmer zusammen. Das ist irgendwie so ein bisschen wie ein Ölfeuer und Wasser gewesen. Super Kombination, gell? Das hat nachher so, bumm. Ja, habt ihr das schon mal gemacht? Ölfeuer mit Wasser gelöscht? Ja, das ist lustig, das müsst ihr mal machen, der Heidenküche. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Boris und ich in der Sonntagsschule gewesen sind? Und genau. Und so sind wir halt gewesen. Und wenn man das vielleicht nur mit natürlichem Auge betrachtet hat, dann hat man sehr schnell können verzweifeln. Der Paul Schmid war einer von diesen Sonntagsschullehrern, der uns mal mit geistigem Auge betrachtet hat. Er ist nämlich dann zum Boris und mir und hat gesagt, Boris, Micha, ihr zwei, wie wäre es, wenn ihr die nächste Sonntagsschule mal macht? Okay, ja, interessant, ja, also wir machen es. Und er hat uns dort, er hat irgendetwas in uns gesehen, wo andere vielleicht nicht gesehen haben. Oder wo man schnell mal noch hätte können übersehen. Wenn man einfach nur das gesehen hätte, was natürlich genau sieht. Ich möchte mich noch erinnern, jetzt, ich bin dort vielleicht 10, 12, ich weiß es nicht mehr so genau. Wie er den Boris und mich zu sich eingeladen hat, wie wir in seinem Garten gehockt sind, wie er uns Sirup eingeschenkt hat und wie er uns ernst genommen hat und mit uns zusammen eine Sonntagsschule vorbereitet hat. Er hat gefragt, hey, was möchtet ihr sagen? Was liegt euch auf dem Herzen? Was sollen die anderen über Gott wissen? Ich möchte mich jetzt noch erinnern, was wir dort gemacht haben in dieser Sonntagsschule. Wir haben über Gott Vertrauen geredet. Das war etwas, was uns wichtig war. Das ist ein Thema, das hat sich in meinem Leben durchgezogen. Weil eine Person mit geistlichen Augen mich angeschaut hat und anders gesehen hat. Etwas gesehen hat in mir. Das war meine erste Predigt, so quasi. In der Sonntagsschule, über Gott vertrauen. Wir haben dann so einen Hindernisparcours gemacht, wo wir so mit Wasserkübeln und so einen ganzen Parcours gemacht haben. Dann mussten alle die Augen verbinden und wir haben sie nachher durch den Parcours durchgeführt und gesagt, genau so ist Gott. Sachen, die du nicht siehst, hat er im Griff und er führt dich auf einem guten Weg. Hey, wir müssen lernen, Menschen mit geistigem Auge zu sehen. Du musst wissen, hey, was dein natürliche Auge vielleicht erfasst, ist nicht das Ganze. Da gibt es etwas in Menschen drin, wo Gott reingetan hat, das wunderschön ist. So wie in dem kleinen Bub David, hat er einen zukünftigen König gesehen, hat er die Qualitäten, Fähigkeiten von einem König reingelegt. Fang an, das zu suchen in deinen Mitmenschen. Fang an, dafür zu beten, dass Gott dir die Augen auftut. Für was, für alles geniales Potenzial, was für Gaben, was für Talent Gott in Menschen hineingetan hat. Dass du der kannst sein, der das zum Vorschein bringen kann, der helfen kann, Menschen das zu sehen. In deinen Mitarbeitern, in deinen Kindern, in deinen Chefen vielleicht sogar auch. Hey, lern die Menschen mit Gottes Augen zu betrachten. Und das Zweite, was wir lernen müssen, ist Situationen mit geistlichen Augen zu betrachten. Vielleicht fühlst du dich manchmal wie der Diener, der in Dothan zum Haus rausläuft und merkt, holy moly, da ist irgendetwas ganz, ganz falsch. Und vielleicht hast du dich dort sehr fest identifiziert mit der Person, die sich umzingelt fühlt von Feinden. Es gibt vielleicht Situationen in deinem Leben, die genau auf das zutreffen. Du siehst eigentlich keinen Ausweg und weißt nicht, wie das jemals gut kommen soll. Und ich möchte dir zusprechen, schau mit deinen geistlichen Augen, nicht nur mit deinen natürlichen Augen. Vielleicht bist du wieder Josh. Da gibt es Mauern, die irgendwie nicht weichen wollen. Und du musst lernen, mit geistlichen Augen zu schauen. Und jetzt kommt das Schwierige. Wenn du es nämlich siehst, dann musst du es nachher auch machen. Es langt ja nicht, dass du es nur siehst, sondern du musst auch handeln nach dem, was du siehst. Und ich garantiere dir, die Momente sind nicht die Momente, die sich super gut anfühlen. Versetz dich mal in die Lage von Josh. Du dich mal dort hineindenken. Du bist der, der jetzt den Job bekommen hat, den Auftrag von Gott. Du hast es zwar gesehen, Gott hat gesagt, siehe, du hast die Sicht dürfen geändert bekommen. Aber jetzt ist der nächste Schritt. Du musst mit der ganzen Armee 7-mal um die Stadt herumlaufen. Jeden Tag einmal um die Stadt drum herumlaufen. Und weißt du, es war jetzt nicht so ein Sonntagsschulausflug, wo man in zwei Reihen Judi Hui miteinander spazieren kann. Sondern das war eine feindliche Stadt. Und die Feinde in dieser Stadt, in Jericho, die haben ja schon auch gewusst, was die Israeliten da machen können, was deren ihr Ziel ist. Es war nicht so, oh jö, schau mal, die Israeliten sind wieder da. So schön, schau, sie machen wieder ihre Parade für uns. Sie haben ihre Instrumente mitgebracht. Oh, so schön. Sie machen wieder ihre Musik. So schön. Ja, das sind dann tolle Leute. He? Nein, das waren ihre Feinde. Ich garantiere dir, während dieser Runden um die Stadt herum, hat der Feind alles da, um sie daran hindern, um sie anzugreifen, um Steine rühren, um Speer schmeißen, um viele Schiessen. Das war nicht eine angenehme Runde um die Stadt herum. Und hey, wer weiß, vielleicht ist sogar mal in der 5. Runde einem der Kragen geplatzt. Ich kann mir es wirklich vorstellen. Während sie drum herumlaufen und der Joshua sagt, wir machen das. Gott hat das gesagt, die Mauer wird fallen. Ich kann mir gut vorstellen, dass in der 5. Runde mal einer von ihnen dafür gerufen hat, hey Josh, was machen wir? Spinnst du eigentlich? Hey, das ist die 6. Runde, die wir drehen. Ist irgendetwas anderes? Ah nein, schau, die Mauer ist immer noch da. Hä? Hat sich nichts geändert. Wir laufen um die Mauer herum und Feinde spotten und schmeißen und rühren. Und nichts tut sich. Können wir nicht aufhören? Können wir jetzt nicht endlich mal Leiter bauen, wie das jeder Vernünftige würde machen und probieren, die Stadt wirklich einzunehmen? Ich sag dir, die Momente, wo du nach dem handelst, was du siehst, das sind nicht die Momente, die sich grossartig anfühlen. Die Momente, wo du Glauben brauchst, fühlt sich das nicht wirklich gut an. Und trotzdem sind es genau die Momente, wo Gott tun kann, was nur er tun kann. Also hey, wenn du Mauern hast, die nicht weichen wollen, auch nach der x-ten Runde drumherum, mach es wie der Josh. Und halt daran fest, an dem, was du gesehen und gehört hast. In Jesaja 55, Vers 10 steht Folgendes. Denkt an den Regen und den Schnee. Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar. Alles sprießt und wächst. So bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat. Und er hat genügend Brot zu essen. Genau so ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Und so ist der Josh gesagt, hey, Gott hat gesagt, schau, die Stadt ist gefallen. Der König gehört in deine Hand und die feindliche Armee ist quasi schon besiegt. Du siehst es vielleicht noch nicht mit deinen natürlichen Augen, aber in der geistlichen Realität ist das schon lange passiert. Und du darfst wissen, gang und mach, was ich dir aufgetragen habe und nimm die Runden um die Stadt. Und wenn er nichts gesehen hat mit seinen natürlichen Augen, ich bin mir sicher, in der geistlichen Welt hat das ganz anders ausgesehen. Ich bin überzeugt, dass nach der ersten Runde haben wir geistlichen Augen betrachtet die Mauer Riss bekommen. Nach der zweiten Runde war die Mauer schon ein bisschen am Bröckeln. Dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Runde ist die Mauer in der geistlichen Realität Stück für Stück zusammengefallen. Das natürliche Auge hat nichts gesehen. Aber in der geistlichen Welt ist unglaublich viel passiert. Und so sollen wir sein. Wir sollen die sein, die eine weitere Runde um die Mauer drum herum nehmen. Im Glauben und Vertrauen darauf, dass Gott kann die Mauer zum Einstürzen bringen und dass er das will. Und wenn wir nichts sehen mit unseren natürlichen Augen, heisst das nicht, dass nichts passiert in der geistlichen Welt. Und ich möchte heute am Morgen mit euch zusammen eine Runde drehen. Um Mauern herum. Hast du Mauern in deinem Leben? Situationen, wo du schon eine Weile dafür betest und ringst? Wo du gerne möchtest, etwas sehen, das anders wird, aber es hat sich noch nichts verändert bis jetzt. Gibt es das? Hey, vielleicht ist das eine Krankheit in deinem Körper. Irgendein Leiden, wo du dafür betest und betest und irgendwie hat sich bis jetzt noch nie etwas da. Hey, wie wäre es, wenn wir heute Morgen noch mal eine Runde zusammen drehen? Im Vertrauen darauf, dass in der geistlichen Welt ganz viel am Passieren ist. Vielleicht gibt es Personen in deinem Leben, die Jesus noch nicht kennen und das macht dir weh. Menschen, die noch nicht an Jesus glauben können, aus irgendwelchen Gründen. Und du bist schon Jahre vielleicht am Beten für diese Leute. Und irgendwie in der natürlichen Welt, mit unseren Augen, sehen wir keine Veränderung. Gefühlt bewegt sich die kein Meter. Aber in der geistlichen Welt kann sich vielleicht ganz viel tun, was wir nicht wissen und nicht sehen. Hey, wie wäre es, wenn wir das würden glauben heute Morgen miteinander? Hey, vielleicht kämpfst du um eine Beziehung. Es gibt kaputte Beziehungen in deinem Leben. Und du bist am Beten, am Ringen für das, am Kämpfen für das. Und gefühlt hat sich nie etwas da. Können wir heute Morgen noch mal eine Runde um die Mauer nehmen und miteinander beten, einstehen und glauben, dass es vielleicht heute ein Tag ist, wo wir mit unseren natürlichen Augen eine Veränderung sehen können. Und ganz sicher in der Gewissheit sein, dass mit geistlichen Augen betrachtet sich ganz viel tut. Ich möchte jetzt die Band einladen. Können wir doch vorne machen, euch parat. Stellen wir das jetzt so vor, dass wir jetzt miteinander in Lobpreis einsteigen. Wir haben noch mal eine Zeit, wo wir Lobpreis miteinander machen wollen. Jetzt sind herzlich dazu eingeladen, um Gott loben und preisen, um ihn erheben. Das ist nämlich eine geniale Art und Weise, wie man Mauern zum Einstürzen bringen kann.